Wir wollen beten. Ja, Herr Jesus, es ist einfach so, heute schon sind wir vor dir offenbar und können dir gar nichts verheimlichen. Wir sind noch viel durchsichtiger als wie das, was man heute so über den Bürger diskutiert. Viel gläserner sind wir. Und das ist gut so, dass du jede Regung unseres Herzens, ja jedes Wort, das wir aussprechen wollen, längst weißt. Und dass wir vor dir auch kein Schauspiel spielen können. Das schaffen wir vielleicht vor den Menschen, eine Maske aufzusetzen, Dinge zu vertuschen und vieles andere mehr. Aber vor dir sind wir offenbar. Aber nicht nur das Negative, sondern vor dir ist auch unsere ganze Heiligkeit, was heilig geworden ist, offenbar, was neu geworden ist, was verwandelt worden ist, ja, was Gold ist, was Silber ist, was edle Steine sind. Und darum geht es doch viel mehr. Und so lass uns doch mit aufgedecktem Angesicht dich anschauen und uns freuen, dass du uns verwandelst. Und immer wieder betonen, dass du es bist, der es tut. Und dass wir uns nur dir hingeben müssen. Und dazu schenke Gnade in diesen Tagen, lass es uns lernen immer wieder neu und segne dazu auch den heutigen Abend. Segne unseren Bruder, der uns dient und gib uns deinen Frieden, Herr Jesus. Vater, wir beten dich an im Namen Jesu und danken dir. Amen.
Amen.
So Wolfgang, du bist sofort dran.
Der Herr möge uns segnen, liebe Geschwister. Wir haben gestern versucht, uns in den Tag hineinzustellen, da unser Herr wiederkommt für seine Gemeinde, wie die Gemeinde entrückt wird zu ihm und wie die Gemeinde verwandelt wird. Heute wollen wir Fortsetzung machen. Wie geht es dann weiter? Doch bevor ich zu diesem Thema komme, wollte ich noch etwas sagen. Ich habe es gestern weggelassen, der Zeit wegen. Weil ich wusste, dann geht es über die Stunde hinaus und das wollte ich nicht. Wir haben auch pünktlich um 8:30 Schluss gemacht. Der Apostel Paulus hat ja Briefe geschrieben. Er hat nicht so Abhandlung geschrieben, den Punkt, den Punkt, den Punkt, sondern Brief. Und dann ist es gut, wenn wir gerade bei solchen Stellen von der Entrückung der Gemeinde nicht nur den kleinen Abschnitt lesen. Was hast du überhaupt geschrieben dazu? Ich will ein paar Gedanken bringen. Die stehen alle jetzt im 1. Thessalonicher Brief im Kapitel 4. Und wir können uns Gedanken machen, wie das in der Verbindung steht zu dem, was nun kommen wird und so offenbar werden. Da schreibt Paulus als erstes, ihr wisst ja, wie ihr wandeln und Gott gefallen sollt. Wissen wir das? Ist es nötig? Ist es richtig? Oh ja, die Männer Gottes haben alle mit Gott gewandelt. Den einen kennen wir, er wandelte mit Gott 300 Jahre. Dann nahm ihn Gott hinweg. Und vor seiner Entrückung hat er das Zeugnis gehabt, du hast Gott wohlgefallen. Ein wunderschönes Wort. Ein zweites. Ihr kennt die Anweisung unseres Jesus, das ist Gottes Wille, euer Geheiligtsein. Und dann schreibt Paulus etwas, ein Punkt von dem Geheiligtsein. Ihr wisst ja alle ganz genau, wie ihr euer Gefäß, eure Frau erwerben sollt und wie ihr sie besitzen sollt. Ein ganz wichtiges Wort. Die Ehe steht in besonderer Weise unter dem Blickfeld Gottes. Gott hat Acht auf jede Ehe. Wäre viel zu sagen. Heute Morgen haben wir so ähnliche Gedanken gehabt. Ich will weitergehen. Dann schreibt Paulus, was die Bruderliebe betrifft, hängt auch mit diesem Takt zusammen. Man kann in rechter Weise über einen Bruder denken, man kann abwertend über den Bruder denken, an was es alles gibt. Aber der biblische Weg wäre, nehmet einander an, gleich wie Christus euch aufgenommen hat, zu Gottes Herrlichkeit. So bist du aufgenommen. So nimm den Bruder an. Herrlicher Punkt, was die Bruderliebe betrifft. Anderer Punkt wäre, wir sollen uns einander unterordnen. Na, Unterordnung hat keiner gern. Dann sage ich, dann nimmst du positiv. Positiv heißt es, achte doch den anderen höher als dich selbst. Schön. Was schreibt er noch? Dass wir reichlicher zunehmen sollen, dass wir uns beeifern sollen, still zu sein. Alles Dinge, die hinzielen auf diesen wunderbaren Tag, dem wir entgegengehen. Ich möchte vielleicht noch eine Stelle nennen. Ich könnte jetzt noch nach 1. Korinther 15, wo die Verwandlung steht, was nennen. Aber ich möchte ein Wort nennen, das steht im Epheserbrief. Im Epheserbrief, Kapitel 5, Vers 5 ist es. Eigentlich ein ernstes Wort, Geschwister. Da heißt es, denn dies wisset ihr und erkennet, dass kein Hurer oder Unreiner oder Habsichtiger, welcher ein Götzendiener ist, ein Erbteil hat in dem Reiche Christi und Gottes. Das ist ein ernstes Wort. Es ist gut, wenn man das Wort allerdings richtig versteht. Hier heißt es, er hat kein Erbteil, kein Losteil am Reiche Gottes. Er wird keine Funktion haben. Oder Karl Geyer sagte, wer hier nicht gehorsam lernt, der wird Gott nicht an die Schalthebel der großen Weltregierung stellen. Kein Erbteil. Er wird teilhaben als Bürger am Reiche Gottes. Wir sehen, die ganzen Dinge sind wichtig im Blick auf das, was wir jetzt betrachten wollen, auf den Tag, wo wir vor dem Herrn offenbar gemacht werden. Bevor wir die Stelle lesen, noch ein letztes Wort und dann fangen wir an. Das steht im 1. Korintherbrief, im 1. Kapitel, der Vers 8. Ich halte ihn für ganz wichtig, Geschwister. Indem ihr die Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus erwartet, welcher euch auch befestigen wird bis ans Ende, bis zum Ziel, dass ihr untadelig seid an dem Tage unseres Herrn Jesus Christus. Erinnere mich noch, ich habe dieses Wort gern schon in früheren Jahren immer wieder zitiert. Da war eine ältere Schwester, sagte, sprechen Sie bitte mal darüber, sprechen Sie mal darüber. Das möchten wir doch gern. Wir möchten an diesem Tage untadelig sein. Kann das geschehen? Ich denke ja, sonst würde es nicht in der Bibel stehen. So, nun beginnen wir mit unserem Wort. Es steht jetzt 2. Korinther 5, Vers 10, ein einzelner Vers, den wir dann ein wenig durchgehen wollen. Wir haben ja eine Bibelstunde und keine Predigt, nicht? Da machen wir eine kleine Bibelarbeit. In 2. Korinther 5, Vers 10 heißt es, denn wir müssen alle vor dem Richterstuhl des Christus offenbar werden, auf das ein jeder empfange, was er in dem Leibe getan, nachdem er gehandelt hat, es sei Gutes oder Böses. Nur ein Vers und doch ein ganz zentraler, entscheidender Vers für einen jeden, für uns. Es fängt schon mit dem Wort an, dem ersten Wort, denn. Es gibt ja viele Meinungen und auch die ganze kirchliche Linie scheint so zu sein, dass man dieses Wort 2. Korinther 5 für die ganze Welt einsetzt. Alle müssen einmal vor dem Richterstuhl kommen. Ja, das kommt, aber später. Das ist hier für die Gemeinde Gottes. Und darum ist es gut, dass wir das Wort denn schon beachten. Ich habe mal gelernt, denn ist ein begründendes Bindewort. Man sieht also den Vers vorher sich an oder den ganzen Abschnitt vorher. Gehen nur mal in Vers 9 hinein. Da heißt es, deshalb beeifern wir uns auch ob einheimisch oder ausheimisch, ihm wohlgefällig zu sein. Denn wir müssen ihm wohlgefällig zu sein. Ob im Leibe oder außer dem Leibe. Schon wieder eine wunderbare Perspektive. Auch unsere Geschwister, die bereits beim Herrn sind, bemühen sich, dem Herrn wohlzugefallen. Dass ihr wisst, wie wir wandeln sollen und ihm gefallen sollen. Denn, und dann kommt wir alle, ja, nicht die alle, nicht die Welt. Denn die Welt bemüht sich nicht, ihm wohlzugefallen. Das sehen wir Tag für Tag. Wird immer gottloser. Bei Kindern Gottes sollte es anders sein. Wir alle. Da braucht man nur den Brief, sie anfangen, an wen ist er geschrieben, an die Gemeinde Gottes, da in Korinth, an jede Gemeinde, die da und dort zusammenkommt, das sind die Heiligen in Christo. Alle, die zu den Heiligen in Christo gehören, denen gilt dieser Brief. Denn wir alle. Und dann kommt ein Wort, das mögen manche nicht. Das heißt, wir alle müssen. Ah, ist ein härtes Wort, nicht? Wir alle müssen. Manche meinen, das wäre ja gesetzlich. Nein, das gehört zum Evangelium, das ist nicht gesetzlich. Ich habe mir das Wort einmal ganz genau angesehen, damit ich gerüstet bin. Es kommt 101-mal vor im Neuen Testament und Paulus gebraucht es 25-mal. Jedes vierte Wort gebraucht Paulus müssen. Ich habe mir das im Wörterbuch angesehen. Die geben eine doppelte Begründung an, nämlich die erste, müssen zur Erreichung, was zur Erreichung eines Zweckes notwendig ist. Da habe ich gedacht an die Stelle in 2. Timotheus, Kapitel 2, Vers 6. Der Bauer oder der Ackersmann, der muss zuerst arbeiten und dann kann er die Früchte genießen. Wenn der Bauer nicht arbeitet, das Wald pleite. Er muss. Und dann kann er die Früchte genießen. Ein zweites muss, was nach dem Ratschluss Gottes geschehen muss. So sagt es die Bibel. Und da können wir jetzt viele Stellen aufschlagen. Ich will wenigstens zwei vielleicht mal nennen. Eine steht Matthäus 26, 54. Der Herr wurde gefangen genommen. Seine Jünger wollen sich bemühen, den Herrn noch zu befreien, zu retten, sagt der Herr, lass das. Es muss alles so geschehen, wie es geschrieben steht. Und so ist es geschrieben, wie es jetzt abläuft. Ein anderes Wort, Johannes 3, Vers 14, sagt der Herr dem Nikodemus, dem gelehrten Schriftgelehrten, wie heißt es? So wie Mose eine Schlange in der Wüste erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden. Muss. Damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen. Und hier steht nun das Wort, wir müssen alle vor dem Richterstuhl des Christus offenbar werden. Lieber Bruder, liebe Schwester, wir können alle nicht sagen, ach lieber Herr, heute noch nicht. Wart noch ein bisschen. Oder, naja, irgendwie andere Gründe können wir nennen. Wir müssen alle. Und nun sage ich, vor dem Richterstuhl des Christus. Da sind vielleicht jetzt einige unter uns, die sagen, hoppla, hast du das richtig gesagt? Müsste es nicht heißen Preisrichterstuhl? Ich will euch etwas erzählen, wie mir es einmal gegangen ist. Das ist lange her. Kann vielleicht 1960 gewesen sein. Ich war mit dem Bruder Schacke zusammen in der Schweiz. Wir hatten einige Freizeiten gehalten. Dann saßen wir meistens zusammen, haben uns ausgetauscht, unterhalten. Und plötzlich sagt er, fast feierlich, du Wolfgang, sag doch mal, wo steht denn das Wort von einem Preisrichterstuhl? Oh, ich habe ihn in die Brust geworfen. Mein gelehrter Bruder, Dr. Martin Schacke, ein guter Schriftkenner, viel älter als ich, der weiß es nicht. Ich habe ihm sofort gesagt, wie aus der Pistole, 2. Korinther 5, Vers 10. Nun merkt ihr schon, die Sache stimmt nicht. So ganz feierlich schlägt er seine Bibel auf. Dann liest er in aller Stille. Dann kommen die Worte, du Wolfgang, hier steht es nicht. Ich denke, das gibt's doch nicht. Kennst doch. Schlag meine Bibel auf und weiß Bescheid. Hier steht Richterstuhl. Und er sagte, wo steht das Wort von dem Preisrichterstuhl? Ja, dann haben wir uns darüber unterhalten. Und dann geht mich ein bisschen an die Arbeit. Dann habe ich mir nachgesehen, was steht dort? Bema. Bema kommt 12-mal vor, 2-mal gebraucht des Paulus. Eins hier, die andere Stelle von Paulus werden wir am Schluss erwähnen. Und wenn du jetzt das Wort von dem Bema ansiehst, der Herr wurde vor dem Bema des Pilatus gestellt, Paulus kam vor dem Bema des Gallion, des Festus und vor den Kaiser. Ging es da zunächst um Preise? Ging um Leben und Tod. Aber liebe Geschwister, ich habe in meinem Herzen das Wort vom Preis nicht fallen lassen. Ihr kennt vielleicht die Stelle 1. Korinther 9. Alle laufen. Aber du lauf so, dass du den Preis erlangst. Aha, Preis. Und wenn du obergegeben hast bei unserem schönen Lied, das wir gesungen haben, Vers 4, vor Christi Richterbühne bei seinem Preisgericht. Genau, richtig gesagt, meisterlich richtig. Vor Christi Richterbühne bei seinem Preisgericht. Also, wir müssen alle offenbar werden vor dem Richtstuhl des Christus. Vielleicht noch ein anderes. 2. Timotheus 4, Vers 8. Da steht das schöne Wort, das Paulus geschrieben hat. Ich habe den Lauf vollendet. Ich habe Glauben bewahrt. Fortan ist mir bereitgelegt die Krone der Gerechtigkeit, die der Herr, wie geht's weiter? Der gerechte Richter, nicht Preisrichter, der gerechte Richter mir geben wird an seinem Tage. Also einmal, Paulus weiß, ich habe eine Krone zu erwarten. Ich habe eine Gewissheit. Denken wir dran, in unseren Jünglingstagen, Jugendfreizeiten, wenn die Brüder uns dienten, Geier und Heller, dann stand oft das Wort da, am Anfang des Glaubenslebens Heilsgewissheit. Sonst gibt es kein Glaubensleben. Aber am Ende des Lebens könnte Kronengewissheit stehen. Wäre schön, wenn der Herr uns das schenkt. Wir kommen auf die Kronen zu sprechen. Der Herr, der gerechte Richter. Der Herr ist der Kyrios. Der Kyrios hat das Sagen. Deswegen ist unser Gehorsam ihm gegenüber gefordert. Und er, der Kyrios, wird genannt der gerechte Richter. Wenn manche vielleicht noch Beklemmung haben, wie wird es an diesem Tage sein? Dann sage ich euch offen, Geschwister, ich freue mich auf diesen Tag. Warum? Ich werde in die Hände des gerechten Richters gegeben. Hier ist manches nicht gerecht. Es ist manche Verkennung, manche Verleumdung und was es alles gibt. Lass es. Laufe nur, laufe deinen Weg. Wir gehen in die Hände des gerechten Richters. Auch das ist eine herrliche Botschaft, das ist eine Freudenbotschaft. Und da werden wir offenbar werden. Für offenbar gibt es zwei Worte in der Bibel. Das Wort, das hier gebraucht wird, heißt Phaneros, das heißt sichtbar werden. Wir werden sichtbar. Wir haben zum Beispiel in Römer 1 dreimal das Wort von offenbar werden. Das Evangelium wird geoffenbart. Der Zorn Gottes wird geoffenbart. Und dann werden die ganzen Werke der Schöpfung, steht auch geoffenbart. Aber da steht ein anderes Wort, Phaneros. Die werden sichtbar werden. Die Schöpfung ist sichtbar geworden. Warum? Damit jeder ohne Entschuldigung ist. Jeder ist ohne Entschuldigung. Darum ist das Wort offenbar, Phaneros, auch hier wichtig. Wir werden sichtbar gemacht. wie wir nun alle sind. Also werden am Richterstuhl des Christus offenbar werden, wie geht es weiter, auf dass ein jeder empfange oder davontrage, erwerbe. Also wir dürfen an dem Tage etwas empfangen. Wir dürfen etwas erhalten, wir dürfen etwas erwerben. Dieses Wort empfangen, haben wir es auch wieder angesehen, kommt 10-mal vor. Ich will wenigstens eine Stelle herausgreifen, eine Stelle, die mir ganz wichtig ist persönlich. Das ist das Wort 1. Petrus 1, Vers 9. Als Endziel unseres Glaubenslebens sollen wir die Errettung unserer Seele davontragen. Am Anfang des Glaubenslebens haben wir Errettung des Geistes. Dann gibt sein Geist unserem Geist Zeugnis. Aber wir haben auch eine Seele. Gott hat eine Seele. Das ist ein wunderbares Wort, das zu wissen. Und dann daran zu denken, ich bin geschaffen im Bilde Gottes. Und nun soll unsere Seele, die so krank ist, wir sollen in die Heilung hineinkommen, in die Gesundung hineinkommen. Ja, noch mehr, unsere Seele kann sogar in das Gottesleben gezeugt werden. Dass wir davontragen, dass wir empfangen. Ja, was werden wir empfangen? Wie geht es weiter? Wir werden empfangen, was er, jeder Einzelne, durch den Leib getan hat, gehandelt hat, verrichtet hat. Es geht um unser Tun. Um unser Tun. Viele sagen, mit Tun haben wir überhaupt nichts zu tun. Wir werden uns wundern. Wir werden uns wundern. Die Bibel redet nicht umsonst. Und zwar, was wir durch den Leib getan haben. Nicht durch das Fleisch, sondern durch den Leib. Und der Leib hat in der Bibel einen ganz hohen Stellenwert. Ich will es nur sagen, wenn es interessiert, der kann es notieren, mal lesen. 1. Korinther 6, 12 bis 30. Wisstet ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Dass euer Leib ein Tempel des lebendigen Gottes ist? Und dann steht das schöne Wort da. Unser Leib für den Herrn und der Herr für den Leib. Je mehr wir unseren Leib dem Herrn darstellen, wird der Herr umso mehr auf unseren Leib achten. Das sind wunderbare Worte. 1. Korinther 6, Vers 12. Also, ein jeder wird empfangen, davontragen, erwerben, was er durch den Leib getan hat oder gehandelt hat, verrichtet hat. Jetzt kommen die beiden Schlussworte von diesem Vers. Die heißen fast in jeder Übersetzung, es sei Gutes oder Böses. Zunächst mal, es sei Gutes. Da steht das Wort Agathos. Es gibt auch wieder zwei Worte für gut, hier Agathos. Das ist das sittlich Gute, das ist das Bewunderungswürdige. Nach dem Wörterbuch wird so aufgeschlüsselt, einmal, was den Anforderungen entspricht, was an uns erwartet wird. Wir könnten jetzt verschiedene Stellen lesen. Ich lese mal, weil wir gerade beim 2. Korintherbrief sind, Kapitel 9, Vers 8. Gott aber ist mächtig, jede Gnade gegen euch überströmen zu lassen, auf dass ihr in allem, alle Zeit, alle Genüge habend, überströmend seid zu jedem guten Werke. Aha. Zu jedem guten Werke. Wir kommen auf die Werke noch zu sprechen. Oder der andere Gedanke, es sei Gutes, Agathos, bewunderungswürdig, was dem Wunsche Gottes entspricht. Heute Morgen haben wir den Titusbrief gehabt. Guck mal in den Titusbrief hinein. Kapitel 2 hatten wir ja. Vers 7. Jeder Einzelne hat ja sein Raster gehabt, haben wir gehört. Das galt jetzt dem Titus, gilt auch uns. Er soll besonnen sein, indem du in allem dich selbst als ein Vorbild, als ein Typ guter Werke darstellst, in der Lehre, Unverderbtheit, würdigen Ernst, gesunde, nicht zu verurteilende Rede. Aha. Ein Vorbild guter Werke. Könnten wir weitere Stellen lesen, uns lassen, die beiden mögen genügen. Die Bibel sagt, es sei Gutes, bewunderungswürdig, was den Anforderungen entspricht, was dem Wunsche Gottes entspricht. Und fast alle Bibeln übersetzen, es sei Gutes oder Böses. Ich habe den Eindruck gewonnen, zu Böse passt nur Gut und zu Gut passt nur Böse. Aber das stimmt nicht. Ich bin den Dingen nachgegangen und habe gefunden, wir haben drei Worte im Griechischen, die auch in dieser Bibel sehr oft mit Böse übersetzt werden. Aber das sind verschiedene Wertungen mit den drei Worten. Ich will sie nennen. Das erste heißt Poneros. Das ist das Böse, ist auch der Böse. Ich hoffe, dass Kinder Gottes damit nichts zu tun haben. Er hat uns errettet aus der Macht der Finsternis. Da kehren wir nicht mehr zurück. Das zweite Wort heißt Kakos. Das wird auch wiedergegeben mit schlecht. Das Schlechtes wollen wir auch nicht tun. Nun gibt es noch ein drittes Wort, das heißt Phaulos. Und ich glaube, das steht auch hier, Phaulos steht hier. Von den drei Worten steht Phaulos hier. Das wird wiedergegeben mit wertlos oder unbrauchbar. Aha, das ist möglich. Dass wir in unseren ganzen vielen Erdentagen, die Gott uns bisher gegeben hat und vielleicht noch viele geben wird, ich weiß es nicht, ob alles gut war, was den Anforderungen Gottes entspricht, kann es auch sein, dass manches wertlos war. Wir gehen diesem Tage entgegen. Erstmal eine Frage, bevor wir den Kommentar, die Bibel hat einen Kommentar für 2. Korinther 5, Vers 10, bevor wir den lesen, vielleicht ein paar Gedanken, weil die Bibel sagt, wir können unbeschuldbar an diesem Tag erfunden werden. Großes Wort. Wie könnte es sein? Vielleicht zwei Worte dazu. Das eine steht im Johannesevangelium 8, Kapitel 8, Vers 12. Der Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wie geht's weiter? Der kann nicht im Finstern bleiben. Kann nicht. Sondern er wird das Licht des Lebens haben. Licht und Leben gehört zusammen. Tod und Finsternis gehört zusammen. Haben wir immer wieder in der Bibel eingehend durch. Er ist das Licht. Wenn wir ihm folgen, dann sind wir im Licht. Und dann bleiben wir im Licht. Möchte der Herr uns das schenken? Ein weiteres Wort. Es steht Epheser 5, Verse 8 bis 13. Da steht ein Wort. Ich glaube, man braucht eine ganze Zeit. Ich habe viele Jahre gebraucht, bis ich es verstanden habe. Da heißt es, einst war dir Finsternis. Auch habe ich gedacht, ja sicherlich. Du warst in der Finsternis, ich war auch in der Finsternis. Naja, du ein bisschen weniger, ich ein bisschen mehr. So haben wir es gedacht. Bis man aufgegangen ist, einst waret ihr Finsternis. Du und ich, wir waren einmal Finsternis. Wir denken an den ersten Schöpfertag, Finsternis. Und Gott sprach, es werde Licht. Mir fällt gerade ein, wie heißt der, mit S fängt er an, der indige Missionar, Samuel Hebig, ja. Der kam nach Indien und sollte die Inder bekehren. Und damals war es ja eine englische Kronkolonie. Und dann sah er erst das ganze Sündenwesen der englischen Soldaten. Und hat einen Offizier auf dem Kicker gehabt, dem ist er nachgegangen. Da haben sie alle vor ihm gefürchtet. Und wie er hatte, knie er nieder, schlage er das Buch auf, ganz vorn, lese er. Die Erde war dunkel, finster und so weiter. Schlage er das Buch zu, Dann hat er gebetet, lieber Gott, du siehst, wie finster dieser Mann ist. Und hat so weiter gebetet. Am nächsten Tag hat er sie wiedergeholt. Schlage das Buch auf, lese er weiter. Und Gott sprach, es werde Licht. Dann hat er gebetet, oh lieber Gott, lass es Licht werden. Doch, eine Möglichkeit zu evangelisieren, nicht? Einst war die Finsternis. Nun aber seid ihr Licht im Herrn. Und nun geht's weiter. Wandelt im Licht. Dann kommt die Frucht des Lichtes. Kennen wir die Frucht des Lichtes? Frucht des Geistes kennt ihr alle. Frucht des Lichtes, dreifach. Nachlesen, Epheser 5. Und dann kommt dieser tiefe Gedanke. Das Licht macht alles offenbar. Wer wir wirklich sind, liebe Geschwister, das sehen wir nicht aus uns selbst. Das sehen wir nur im Lichte Gottes. Und wenn wir ins Licht Gottes treten, wird vieles offenbar. Und dann steht das Wunder. Wenn das Licht mich gestraft hat, etwas offenbar macht und ich dann den Mut habe, das in das Licht Gottes zu stellen, Gottes Wort sagt es, dann ist das Licht. Eben was Finsternis bei mir, jetzt ist es Licht. Das ist wunderbar. Wir merken, es gibt also wunderbare Möglichkeiten, auf diesen Weg zuzugehen. Jetzt wollen wir einmal in 1. Korinther 3 hineinschauen. Das ist dann der Kommentar, wie ich schon sagte, zu 2. Korinther 5. Ich will es jetzt nicht alles lesen. Wenn ihr wollt, könnt ihr alles selbst lesen. Ich gebe nur ein paar Gedanken. Wir kennen alle das schöne Wort. Der Grund ist gelegt. Es gibt keinen anderen Grund. Und der Grund heißt wie? Jesus Christus. Auf den sind wir alle gestellt. Nun ist ein ganz schönes, wichtiges Wort für mich. Kapitel 10 am Schluss. Ein jeder sehe zu, wie er darauf baut. Hätte dies geschrieben, würde dastehen, ein jeder sehe zu, was er darauf baut. Die Langsteinbacher Höhe, ist doch impensant. Oder irgendwas anderes. Fällt gerade ein, Karl Geier war in einer Stadt, hat dort gepredigt. Der Bruder, bei dem er wohnte, zeigte ihm dann die Schönheit der Stadt, zeigte ihm die Kirche, die schöne Kirche, die sie hatten. Und da war ein Sarkophag und da sagte er, hier liegt der Mann, der diese Kirche gebaut hat. Karl Geier erzählte, er wollte richtig zerfließen vor Staunen, dass ein Mann eine ganze Kirche baut. Was für ein Opfer. Sein Begleiter sagte, komm, komm, zog ihn weg. Er merkte, das ist nicht ganz richtig von dem lieben Karl. Und dann hat er ihm erzählt, du musst wissen, das Geld, mit dem er diese Kirche gebaut hat, hat er alles durch den Sklavenhandel verdient. Und da war die ganze Begeisterung von Herrn Geier vorbei. Nicht? Nicht was? Wie? 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 Und immer wieder merken wir, Gott sieht unser Herz an. Also an jeder sieht zu, wie er darauf baut. Auf diesen Grund, der gebaut ist. Und nun werden zweimal drei Symbole genannt, die uns erinnern an die beiden Worte, die wir eben hatten. Das Gute und das Wertlose. Das Gute, drei Symbole, Gold, Silber, Edelsteine. Wer mehr über Symbole wissen möchte, dann kann ich nur das Buch von Alf Heller empfehlen, 200 biblische Symbole. Der liebe Bruder Heller hat lange, lange daran gearbeitet. Da muss man viele, 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 viele Bibelstellen ansehen, bis ein solches Buch fertig ist. Aber es ist wertvoll, das zu gebrauchen. Gold steht für Glaube und für Treue. Ja, alles, was wir aus Glauben tun, aus Glauben, nicht aus menschlicher Schleue und Überlegung, aus Glauben heraus, wird zu Gold. Das nächste ist das Silber. Silber steht für die Erlösung. Das haben wir schon mal im Volk Israel. Die mussten da gelöst werden und dort gelöst werden. Und immer musste Silber gezahlt werden. Silber, ein Bild für die Erlösung. Und die Bibel sagt uns, wir haben die Erlösung. Aber an einer anderen Stelle sagt die Bibel, wir warten auf die Erlösung. Ich möchte wieder fragen, was stimmt denn nun? Wir haben die Erlösung durch den Glauben. Und wir warten auf die Erlösung des Leibes. Das ist ein Unterschied. Also wir haben die Erlösung. Haben dadurch eine Freilösung. Und Bruder Heller pflegte gern, das so zu erklären, ganz kurz. Merkt euch das. Er löst. Um es persönlich zu sagen, er löst dich. Mit anderen Worten, er macht dich frei. Wunderschön. Und das dritte ist die Edelsteine. Edelsteine stehen für die Herrlichkeit. Mein erster Dienst hier war ja der Gott der Herrlichkeit. Und immer wenn wir mit diesem Wort der Herrlichkeit umgehen, werden Edelsteine erworben. Das ist das Gute. Jetzt kommt das Wertlose. Da steht Holz, Heu, Stroh. Holz steht immer als Bild für das Natürliche des Menschen. Der Mensch in seiner Natur, ja, sagen wir es deutlich, in seinem Fleisch, nicht? Wenn wir das durchsetzen wollen und den Weg gehen wollen, dann haben wir an dem Tage, da wir offenbar gemacht werden, Holz. Dann steht das Wort Heu. Heu steht für Vergänglichkeit. In diesen Tagen kann man es ja vielleicht erleben oder in kürzester Zeit. Das ist eine wunderbare Wiese. Herrliches Grün, wunderschöne Blumen. Jetzt kommt der Bauer mit seinem Mähdrescher. Morgens ist das Ding gemäht. Und gehen wir am Abend hin. Tja, die ganze Pracht ist dahin. Vergänglichkeit. Wenn uns das Vergängliche wichtiger ist als das Ewige. Wertlos. Und dann kommt das Dritte, das ist Stroh. Ich sage immer wieder, beim Stroh fehlt etwas. Was fehlt? Die Frucht, die Ehre, die Ehre, die Ehre. Fruchtlosigkeit. Und manche Kinder Gottes plagen sich, manchmal das ganze Leben lang, ich habe ja nie Frucht gebracht. Muss man Karl Geier zitieren. Kam eine Frau zu ihm, irgendwo von der Alp kam sie, glaube ich, runter, und hat bitterlich geklagt bei ihm, jetzt bin ich nun so alt und ich habe noch nie Frucht gebracht. Er bemühte sich sehr, die Frau zu trösten. Es klappt einfach nicht. Da kam der Gedanke, mach's mal anders. Er sagte zu der Frau, sagen Sie mal, haben Sie schon mal Buße getan? Ach, sagte die Frau, Buße tue ich jeden Tag. Ich tue immer wieder Buße. Er sagt, das ist doch wunderbar. Haben Sie denn nicht gelesen, wenn wir Buße tun, dann freuen sich die Engel im Himmel. Freude ist eine Frucht des Geistes. Haben Sie Frucht gebracht? Sie schmunzelt ein bisschen, nicht? Aber entscheidend ist ja das Wort. Wie hat der Jesus gesagt, Johannes 15, bleibet in mir und ich in euch und ihr bringt Frucht. Und je mehr wir bleiben, heißt es, mehr Frucht, viel Frucht, bleibende Frucht. So, das waren diese 2x3 Symbole. Jetzt lesen wir noch die Verse 13, 14, 15. Das heißt, ich lese sie nicht, ich werde sie nur nennen. Da steht in den drei Versen 4-mal das Wort Werk und 3-mal das Wort Feuer. Wir haben also schon bei 2. Korinther 5 gesehen, es geht um das, was wir getan haben. Das sind Werke. Und nun steht 4-mal das Wort Werk da und 3-mal das Wort Feuer. Ich habe das in den Tag schon mal erwähnt, nicht? 3 und 4 ergibt 7. Kam eine Schwester zu mir und sagt, meine Geheimzahl bei der Bank ist 347. 3, 4, 7. Hat sich jetzt gefreut darüber, dass sie in die Vollkommenheit hineingekommen ist. Was wird vom Werk gesagt? Das Werk eines jeden wird offenbar Phaneros wird sichtbar gemacht. Das Zweite, es wird offenbar gemacht. Das Zweite, welcherlei das Werk eines jeden ist, wird geprüft auf die Echtheit. Wenn die Prüfung erfolgt ist, heißt es dann weiter, wenn das Werk bleibt, dass man darauf gebaut wird, so wird er Lohn empfangen. Wenn das Werk verbrennen wird, wird er Schaden leiden. Viermal das Wort Werk. Jetzt kommt dreimal das Wort Feuer. Und ich habe schon manchmal gesagt, es ist ein Feuer der Liebe. Nicht ein Feuer des Gerichtes. Gemeinde kommt nicht in das Gericht. Sie kommt in das Gericht am Richterstuhl Christi, am Preisgericht. Dreimal Feuer, Zahl der Gottheit. Das erste sagt, es wird im Feuer geoffenbart, dem Feuer der Liebe. Das zweite Feuer, das Feuer wird es bewähren, wird es erproben, prüfen auf die Echtheit. Dafür braucht man Feuer. Das eine verbrennt und die drei edlen Dinge gehen gereinigt, schöner hervor. Und das Dritte, ja, wenn das Werk von einem verbrennen wird, wird es Schaden leiden. Er selbst wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer. Ein Bruder kam mit diesem Wort nicht zurecht, hat gemeint, das kann nicht sein, dass ein Leibeslied ständig mit einem Brandgeruch durch Ewigkeiten geht. Ich habe gedacht, das steht doch gar nicht da. Steht doch da, dass das Werk verbrennt. Er selbst aber, er wird gerettet werden. Da muss ich doch trennen. Muss ich doch trennen. Aber er wird Schaden haben, nicht? Kein Gold, kein Silber, keine Edelsteine. Dann habe ich gesagt, das sind noch zwei Punkte, die ich noch ganz kurz machen will. Dann kannst du vielleicht noch was sagen. Zwei Punkte. Ich hatte gesagt, das Wort Bema kommt bei Paulus zweimal vor für die Gemeinde. Das eine haben wir gerade gehabt, 2. Korinther 5, Vers 10. Das andere steht in 2. Korinther 14, Vers 10. Denn wir werden alle vor den Richterstuhl Gottes gestellt werden.
Römer 14, Vers 10.
Was habe ich gesagt?
2. Korinther 14.
Römer 14. Ja, ja. Römer 14, Vers 10. Gut. Dann braucht man einen Adjutanten.
Ja, Römer. Das 2. Korinther 14 gibt es sowieso
nicht. Ja. Richtig. Also Römer 14, Vers 10. Wir werden alle vor den Richterstuhl Gottes gestellt werden. Das ist jetzt eine Schau, die an für sich wenig verkündigt wird. Wenn die Gemeinde Gottes von dem Richterstuhl des Christus gesichtet worden ist, jeder Einzelne geprüft, in dem Feuer der Liebe, und jeder Einzelne zurechtgebracht ist. Ja, wenn die Gemeinde jetzt dastehen wird, ohne Flecken, ohne Runzel, ohne Desplas, dann wird der Sohn mit seiner ganzen Gemeinde zum Bema Gottes gerückt. Ich hatte euch gesagt, wir werden alle verwandelt werden, da steht nur Alasso. Das ist nur die erste Stufe der Verwandlung. Als der Herr auferstanden ist, hat er den Auferstehungsleib. Als er dann aufgefahren ist zum Vater, da empfing er den Herrlichkeitsleib. So wird es bei uns auch sein. Wir empfangen zuerst auch den Auferstehungsleib und dann werden wir dem Sohn, wenn die ganze Gemeinde gereinigt, geheiligt, dargestellt wird, zum Thron Gottes, zum Bema Gottes gerückt. Ja, ich glaube, da werden wir alle den Herrlichkeitsleib empfangen. Denn das ist das Ziel Gottes. Er will eine Gemeinde haben, die dem Sohne Gottes völlig gleichgestellt ist. Er, der Erstgeborene unter vielen Brüdern. Wir haben ein zweites Zeugnis für dieses wunderbare Zeugnis, das wir hier haben. Römer 14, Vers 10. Da steht jetzt im Hebräerbrief, Kapitel 2. Ich will es erst mal lesen. Um welche Ursache willen er sich nicht schämt, sie Brüder zu nennen, dem er spricht: Ich will deinen Namen kundtun meinen Brüdern. Niemand kann den Vater kundtun, kann nur der Sohn. Hat er uns kundgetan. Inmitten der Versammlung will ich dir Lob singen. Und wiederum, ich will mein Vertrauen auf ihn setzen. Und wiederum, siehe, ich und die Kinder, die Gott mir gegeben hat. Hier steht der Sohn von dem Vater mit seiner ganzen Gemeinde und sagt: Hier sind wir. Alle Vater, die du mir gegeben hast. Keiner verloren. Alle in der Schönheit, in der Herrlichkeit, in der Gleichgestalt des Sohnes. Vielleicht schon die Kronen empfangen, sicherlich an seinem Tage. Nicht alle. Und der diese Krone, der jene Krone, der diese Krone. Ich glaube, wir werden an diesem Tage, wenn wir vom Bema Christi zum Bema Gottes entrückt werden, wird jeder Einzelne an seinen Platz gestellt werden, den Gott ihm zugedacht hat und der auch durch das Gute, das jeder Einzelne durch den Leib getan hat, erworben hat. Der gerechte Richter. Das ist eine Botschaft, die leider sehr wenig verkündigt wird, die aber doch in der Bibel steht. Und gerade diese schöne Stelle: Hier bin ich und die du mir gegeben hast. Das ist ein Zitat aus dem Propheten Jesaja. Wenn ich das mit Jesaja lese, dann denke ich: Mein lieber Schreiber vom Hebräerbrief, welch eine Erleuchtung hast du gehabt, dass du das auf die Gemeinde deuten kannst. Dann merkt man, wie jeder Schreiber von Gott inspiriert wird und Worte Gottes schreibt. Es ist erstaunlich, denn da stand der Jesaja da mit seinen Söhnen und sagte: Hier bin ich und die du mir gegeben hast. Wir würden es nicht wagen. Aber der Geist Gottes, der vermag es und er stellt es so dar. Und so wird es sein, Geschwister. Und jetzt kommt mein letzter Gedanke. Wir haben von Kronen gesprochen. Ich habe 5 Kronen gefunden. Krone der Gerechtigkeit, die unvergängliche Krone, die Krone des Lebens, die Krone des Ruhmes, die Krone der Herrlichkeit. Ich ziehe die 3 bekannten Kronen heraus und sage ganz kurz etwas. Die Schwabenväter haben sich Gedanken gemacht. Was hat das, wenn der jetzt eine Krone der Gerechtigkeit empfängt? Was macht das bedeuten? Hängt nämlich mit dem Auftrag zusammen. Also Krone der Gerechtigkeit, die Schrift verheißt es für den siegreichen Kämpfer und die Schrift verheißt es für die, die ihn lieben. Paulus konnte ja schreiben: Mir ist diese Krone beigelegt und allen, die seine Erscheinung lieben, lieb haben, lieb gewinnen, in Liebe erwarten. Krone der Gerechtigkeit, so haben die Schwabenväter gesagt, und ich meine ganz richtig, das sind die, die einmal mit dem Herrn zusammen die Welt richten werden. Die kriegen diesen schönen Auftrag, die Welt zu richten. Wir denken dabei an das Wort 1. Korinther 6, 2 und 3, kann man nachlesen, göttlicher Auftrag. Das zweite, die Krone des Lebens. Die Bibel kommt 2-mal das Wort zuvor, für die Getreuen und auch wieder für die, die ihn lieben. Die Krone des Lebens. Schwarmväter meinen, die Krone des Lebens haben die, die einmal mit ihrem Herrn zusammen die ganze Welt zum Leben bringen. Ein gewaltiges Wort. Wenn es die Bibel nicht sagen würde, würde man sagen, das kann nicht stimmen. Aber die Bibel sagt es, 1. Timotheus 6, Vers 13, steht das gewaltige Wort: Gott, der das All ins Leben zeugt. Und das Bedauerliche ist, dass fast kein einziger Übersetzer gewagt hat, dieses Wort so zu übersetzen. Ich habe das einmal in Berlin gesagt und kriegte nachher einen Brief von einer Schwester, die sagte, es hat sie so bewegt, dass diese herrliche Wahrheit kaum übersetzt wird, der das All ins Leben zeugt. Da habe ich mich gefreut und habe gestaunt. Die liebe Schwester hat 17 Bibeln, hat alle 17 Bibeln genommen und hat nachgeschlagen. 1. Timotheus 6, Vers 13. Bei 16 Bibeln nicht. Bei der 17. hat sie gefunden, tatsächlich, der hat sie übersetzt. Der Gott, der das All ins Leben zeugt. Und nun noch die letzte, die Krone der Herrlichkeit sollen bekommen die Vorbilder der Herde. Die Krone der Herrlichkeit, die einmal mit dem Herrn, ja, das ganze All in die Herrlichkeit Gottes hineinführen. Sagt die Bibel auch so etwas? Nun, wir können Römer 8, 21 nicht. Die ganze Schöpfung wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes, damit die ganze Schöpfung erhoben werde zu der Herrlichkeit der Freiheit der Kinder Gottes. Ihr Kinder Gottes, Herrlichkeit eurer Freiheit, das ist etwas ganz überragend Großes. Nehmt so an die Freiheit, die der euch gibt. Einer hat mal über die Freiheit gesprochen. Und da sollte ich ein Nachwort sagen, kommt öfters vor bei mir. Und da habe ich gesagt, ich weiß ganz genau, wer von euch der Freieste ist. Da haben sie mich alle angeschaut, wo ich das wohl her weiß, wer der Freieste ist. Ich habe gesagt, ganz einfach. Derjenige, der von euch am meisten an den Herrn gebunden ist, der ist der Freieste. Möchtest du der sein? Krone der Herrlichkeit, wir haben mit dem Herrn die ganze Schöpfung hineinführen in die Herrlichkeit der Freiheit der Kinder Gottes. Wir haben ein wenig uns angeschaut, unser Offenbarwerden vor dem Bema Christi, Preisgericht, wollen wir festhalten. Wir werden empfangen, nachdem man jeder getan hat, bei Leibesleben. Der gerechte Richter. Es wird alles Herrlichkeit sein. Der Herr möge uns alles segnen.
So, vielen Dank für das Wort. Ich habe dieses Zeugnis heute zum zweiten Mal gehört, innerhalb relativ kurzer Zeit. Denn Bruder Kernich und mich, wir begleiten uns gegenseitig seit Februar in Stuttgart, Mai Heilbronn. Und jetzt auch in Langensteinbach. Und da hört man das ein oder andere noch einmal. So war es für mich doch noch mal recht interessant, das nachzuhören. Ein paar Stellen noch in meinem ja, mitgeschriebenen Manuskript. Oder ich mache immer wieder ein Stichwort, das mir wichtig ist, meine mitgeschriebenen Manuskript zu ergänzen. Ich habe mich schon mal aufgefordert, noch was zu sagen. Das möchte ich heute tun, in wenigen Sätzen. Bruder Kernichen hat erwähnt, 1. Korinther 1, Vers 8, welcher euch auch befestigen wird bis ans Ende. Wissen Sie, es ist mir so wichtig, dass er euch befestigen wird bis ans Ende. Nicht, da kann man ja Angst bekommen, wenn man das hört von dieser Finsternis, da, wo da gesprochen worden ist, dass uns da eventuell unser Erbe, wie Karl Geier sagte, entrissen wird, entfleucht. Und wir vielleicht nur noch Bürger sein könnten. Und da dürfen wir uns einfach ganz ruhig in die Hände unseres Herrn fallen lassen. Er wird euch bis ans Ende befestigen, dass ihr untadelig seid an dem Tag unseres Herrn Jesu Christi und das ist die Entrückung letzten Endes.
Darum geht es. Wissen Sie, vielleicht, uns wird es vielleicht auch so gehen. Ach, warum war ich so blöd damals in dieser Welt? Nicht? Und man weint mancher Dummheit nach. Aber der Herr wird es sein, der uns untadelig bewahrt. Dazu können Sie heute Abend, so wann auch immer, 1. Thessalonicher 5, Vers 23 nachlesen. Der Vers geht in die gleiche Richtung, ist mir auch so wichtig. Aber ergänzen möchte ich mit einem Vers, der nicht genannt worden ist. 1. Korinther 4, Vers 5. So urteilt nicht etwas vor der Zeit, bis der Herr kommt, welcher auch das Verborgene der Finsternis ans Licht bringen wird. Es mag sein, dass das Verborgene der Finsternis auch bei uns und manches ans Licht gebracht werden muss, haben wir auch in dieser Stunde gehört. Und jetzt, und er die Ratschläge des Herzens offenbaren wird. Wissen Sie, da ist es wichtig, dass unsere Gedanken, unsere Ratschläge, was wir so in unserem Innern mit uns aushecken, nicht? Da kann man schon mal ganz im Zorn und in der Rache etwas aushecken, nicht? Dass die Ratschläge unseres Herzens offenbar werden. Ich möchte nicht beim Bösen stehen bleiben, sondern auch das Gute, was ich entschieden habe, in guter Weise für Jesus, wo ich mich für ihn entschieden habe und nicht vielleicht für einen leichten Weg in der Welt. Und dann dieses wichtige Schluss, der wichtige Schlussteil dieses Verses. Und darum geht es mir jetzt. Und dann wird einem jeden sein Lob werden von Gott. Wissen Sie, jetzt sind wir am Bema Gottes. Römer 14, Vers 10. Und dann wird einem jeden sein Lob werden von Gott. Und das ist für mich so ein wichtiger Vers. Und da freue ich mich einfach, dass mir von Gott ein Lob wird über das, was in dieser Welt ich für Jesus getan habe und im geistlichen Wachstum erlebt habe. So möchte ich uns einfach Mut machen. Warten wir auf das Lob Gottes. Er ist treu. Er wird es tun. 1. Thessalonicher 5, Vers 23. Und bleiben wir in der Hingabe, erfreuen wir uns auch auf das, was wir einmal empfangen werden. Und jetzt beten wir. Herr Jesus, jetzt wollen wir dir einfach am Ende dieser Stunde danken, dass du ein gutes Werk angefangen hast und da nicht uns auf halbem Wege stehen und stecken bleiben lässt, sondern der das gute Werk in euch angefangen hat. Und wir haben doch auch heute Abend von dem guten Werk gehört. Der wird es auch vollführen auf den Tag Jesu Christi. Und da dürfen wir uns alle mit einschließen, die wir dir gehören. Du wirst es hinausführen auf den Tag Jesu Christi. Gib uns ein hingegebenes Herz, das dich meint und das dich sucht. Und das nicht die Welt sucht. Wir stehen in der Anfechtung, da können wir uns nicht herausstehlen. Aber wir wissen auch, dass du es hinausführen wirst auf deinen großen Tag. Und dafür wollen wir dir einfach danken. Ach, und dann dürfen wir auch uns freuen, dass wir zwar die Ermahnung brauchen, dringend brauchen, nicht Holz und Heu und Stroh zu bauen, aber wir danken dir, dass wir durch deine Gnade Gold, Silber und edle Steine bauen dürfen. Und das mögest du uns schenken. Und dazu mögen diese Tage dienen, dass es an unserem geistlichen Bau auf den Grund Jesu Christi weitergeht. Herr Jesus, darum bitten wir dich, Vater, darum bitten wir dich im Namen Jesu. Amen.